Was macht denn der da?
Design.
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 Machen.
Machen.
Gesellschaft.
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 Liebe ZuhörerInnen, wie immer herzlich willkommen bei Design macht Gesellschaft, dem Forschungspodcast des Institute of Design Research an der HKB Bern, der Hochschule der Künste in Bern. Wie immer mit mir, Arno Görgen, und
mit mir, Eliane Gerber.
Und wir haben heute eine etwas ungewöhnliche Situation, weil wir im Prinzip etwas von unserem normalen Arbeitsablauf abweichen, denn wir zeichnen jetzt eigentlich nur eine Einleitung und einen Schluss auf. Und das hat den Grund, dass wir etwas experimentiert haben.
Genau, wir haben nämlich das erste Mal berichten wir von einer Designkonferenz, und zwar hast du die Nerd in Augsburg besucht.
Genau, ich war an der Technischen Hochschule in Augsburg. Ich meine, in Augsburg habe ich ja studiert und es ist von meinem Wohnort, meinem aktuellen, gar nicht so weit weg. Deswegen lag das wortwörtlich nahe und ich habe mich auch sehr gefreut, als wir das gesehen hatten. Und dort hat eben besagte Hochschule gemeinsam mit BIRD, dem Board of International Research in Design, eine Tagung veranstaltet, nämlich die NERD. Also NERD, BIRD, wir haben es hier mit haufenweise lustigen Akronymen zu tun. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Tagung selbst war sehr spannend, weil sie sich eben NERD, das steht für New Experimental Research in Design, mit neuen Forschungsansätzen oder experimentellen Forschungsansätzen im Design auseinandergesetzt hat.
Genau, und was wir gleich hören, sind Mitschnitte von Interviews, die du geführt hast mit verschiedenen Leuten, die da präsentiert haben.
Richtig. Also ich habe erstmal mit der Organisation gesprochen. Das war zum einen Professor Dr. Helge Oder von der Technischen Hochschule Augsburg. Das zweite war Tom Bieling von der HFG Offenbach, und habe mit beiden über die Konzeption der Tagung gesprochen. Dann hatte ich, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wen hatte ich denn dann? Das zweite war Özan Güngör vom Critical Media Lab an der HGK Basel. Ein sehr schöner Beitrag über Counterspaces in Museen. Als drittes hatte ich dann gesprochen mit Veronika Ranne von der Nanyang Technological University in Singapur. Sie hatte einen Vortrag gehalten mit dem Titel Polyphonic Futures, Collectively Speculating Biodigital Imaginaries as a Transversal Engagement Method Across Meta, Design, Science and the Public. Ein langer Titel, ein ziemlich guter Vortrag, wie ich fand. Wir werden darüber später noch mehr hören. Und schließlich, quasi auch als Abschluss der Tagung, sprach ich mit Luz Christopher Seibert von der Universität Potsdam und Robert Fese von Argument. Und sie hatten einen eher philosophisch angehauchten Beitrag gehalten mit dem Titel Neurotypes for Design, Reference Resolution and the Metaphysics of Design Objects.
Genau, und auch wenn die Titel zum großen Teil Englisch sind, ist es so, dass nur das zweite Gespräch in Englisch geführt wurde, die anderen Gespräche sind in Deutsch. Ja, ich bin gespannt auf die Gespräche. Wir hören uns hinterher nochmal, und jetzt zuerst gute Unterhaltung.
Also ihr lieben ZuhörerInnen, hier bin ich in Augsburg und wir machen etwas, was wir noch nie gemacht haben, nämlich direkt von einer Konferenz berichten. Und ich bin hier auf der NERD-Tagung in Augsburg an der Hochschule, sagt man, glaube ich, mittlerweile.
Oder Technische Hochschule.
An der Technischen Hochschule Augsburg. Und ich habe bei mir sitzen Helge Oder von der Technischen Hochschule Augsburg und Tom Bieling. Wo du jetzt gerade bist, das habe ich jetzt völlig unterschlagen und habe ich auch vergessen nachzugucken, muss ich ehrlich sagen.
Kann ich gern sagen. Also jetzt gerade bin ich natürlich auch an der Technischen Hochschule Augsburg, aber grundsätzlich bin ich an der HFG Offenbach, wo ich die Professur für Designtheorie innehabe.
Jetzt kann ich natürlich ganz frech fragen, wie kommt es, dass jemand aus Offenbach mit jemandem aus der, von der Technischen Hochschule Augsburg eine Tagung organisiert? Was hat es damit auf sich?
Ja, also zum einen hängt das natürlich mit ähnlichen inhaltlichen Interessen zusammen. Zum anderen hängt es auch damit zusammen, dass die Designforschungsszene in Deutschland zwar nicht klein, aber auch nicht unüberschaubar ist und man eben sich im Blick hat und auch versucht, Synergien zu entwickeln, gemeinsame Formate anzuschieben. Und so kam eben auch dann der Kontakt zustande. Also er bestand schon längere Zeit und dann kam eben irgendwann die Idee, auch mit dem Bird zusammen hier die Konferenz abzuhalten. Da gibt es einen besonderen Hintergrund, den ich noch erklären darf, mit der Novellierung des Bayerischen Hochschulgesetzes. Ich hatte es vorhin auch in meiner Anmoderation erwähnt, kommt den Hochschulen für angewandte Wissenschaft, also die Fachhochschulen, wie wir eine sind, auch im Forschungskontext eine stärkere Bedeutung zu, soll zukommen. Das geht sogar so weit, dass auch Fachhochschulen das Promotionsrecht erhalten und dass man jetzt in Bayern auch dabei ist, Forschungs- und Promotionscluster zu entwickeln, die dann so themenspezifisch und schwerpunktspezifisch an zwischen verschiedenen Hochschulen geschaffen werden. Und das ist ein sehr schönes Umfeld, das ist ein sehr neuartiges Umfeld und dazu passt eben auch gut, dass die Konferenz, die Nerd-Konferenz eben genau diese Frage, was ist eigentlich experimentelle Forschung im Design thematisiert, das passt super jetzt gerade nach Bayern in dieser Aufbruchstimmung, die jetzt gerade auch in den Fachhochschulen herrscht.
Und wenn ich ganz kurz ergänzen darf, weil das ja wichtig ist, dass nicht der Eindruck entsteht, dass ich das alleine mit dir hier gemacht habe, das ist ja mitnichten der Fall. Also ich bin hier auch in erster Linie als Repräsentant des sogenannten BIRD, wie du es gerade schon erwähnt hast. Das BIRD steht als Kürzel für das Board of International Research in Design. Da sitzen außer mir noch der Wolfgang Jonas, die Uta Brandes, der Marc Pfaff, der Ralf Michel, Michelle Christensen und Sandra Groll drin. Es gibt die gleichnamige Buchreihe beim Birkhäuser Verlag, die dieses Jahr ihr 30. Buch veröffentlichen wird in dieser Reihe.
Auf die Reihe werden wir natürlich auch in unseren Shownotes verweisen. Kauft sie, bis ihr kein Geld mehr habt. Genau, BIRD, ganz wichtig, hätte ich auch noch gefragt. Das andere Akronym, das wir hier jetzt haben, ist NERD. Was hat es mit NERD auf sich?
Ja, NERD steht in dem Fall für New Experimental Research in Design. Das ist uns ganz wichtig, nochmal hervorzuheben. Das Experimentelle ist relativ klar, vielleicht auf den ersten Blick. Da geht es um projektgeleitete und praxisgeleitete Forschung, Research through Design, Forschung durch Design, entwurfsbasierte Forschung. Es geht uns aber insbesondere auch tatsächlich um neue Ansätze, um Ansätze, die es vielleicht so noch nicht gibt oder die auch fragwürdig sind oder die erstmal experimentell selber erforscht werden müssen, ob es denn gute oder adäquate Ansätze sein können. Das ist ja gerade in der Abgrenzung auch zu anderen wissenschaftlichen oder Wissensfeldern und Praxisfeldern immer eine interessante Frage beim Design, was ja einerseits Wissenschaft, aber eben auch praktisch unterwegs ist, ne? Also selber immer gestalterisch und auch intervenierend unterwegs ist. Da sind wir in erster Linie wirklich offen und neugierig, was es da für neue Ansätze gibt, die wir dann gemeinsam auf diesen Konferenzen oder in den entsprechenden Publikationen tatsächlich auch zur Diskussion stellen.
Wenn du jetzt sagst, neue Ansätze, würdest du denn sagen, dass es schon sowas wie eine kanonisierte Designforschung gibt?
Würde ich mit einem klaren Jein beantworten in dem Fall, weil es natürlich so einen gewissen Body of Knowledge in dieser vergleichsweise nach wie vor ja doch noch recht jungen Disziplin sicherlich gibt. Auf der anderen Seite wird parallel dazu natürlich auch stark daran gearbeitet, sowas wie ein Kanon, bitte tunlichst doch auch zu vermeiden, weil es gar nicht unbedingt ja immer nur darum geht, jetzt zu sagen, was sind jetzt die 50 relevanten Themen oder Texte oder Positionen oder AutorInnen, sondern vielleicht gerade eben herauszufinden, welche gibt es denn noch und welche kennen wir noch nicht. Also eigentlich eine permanente Suchbewegung, in der wir da uns befinden. Und das ist mit einer der Beweggründe, warum wir gesagt haben, wir sollten uns von Zeit zu Zeit, also spätestens alle 2 Jahre oder im Idealfall jedes Jahr zusammensetzen mit Leuten, die aus aller Welt auch kommen und da eben unterschiedliche Positionen auch mitbringen. Mhm.
Ja, was heißt es, ein Nerd zu sein? Ein Nerd ist immer jemand, der Dinge vielleicht ein kleines bisschen anders macht als das, was man als normal bezeichnen würde. Ich möchte mich bei dem Begriff des der experimentellen Forschung gerne auf einen der bekanntesten Wissenschaftler zu dem Thema, den Hans-Jörg Reinberger, beziehen, der ja zu Experimentalsystemen und epistemischen Dingen geforscht hat. Und ich versuche ihn so sinngemäß zu zitieren. Eine der Kernaussagen war eben auch die, dass Experimentalsysteme, die, wenn sie wirklich Erkenntnis hervorbringen wollen, so, oder ständig am Rande des Zusammenbruchs und der Selbstinfragestellung arbeiten müssen. Und die Frage, was denn eigentlich jetzt auch Gegenstand der Erkenntnis ist, eben auch was grundsätzlich immer auch sehr Fluides und Wandelbares ist. Und genauso ist es auch in der Designforschung oder in der Entwurfsforschung, kann man ja auch sagen, weil zwischen Design, Entwerfen und Gestalten gibt es Unterschiede. Die Begriffe sind nicht synonym zu verwenden, da lege ich hohen Wert drauf. Und ein Gegenstand der Gestaltung sind eben auch die Forschungsprozesse selbst, die auch immer wieder überprüft, revidiert, auf ihre Potenziale hin untersucht, in Frage gestellt werden wollen. Und da kommen wir gleich noch zu einer weiteren ganz grundlegenden Eigenschaft von Gestaltung. Denn Erkenntnis erzeugen Gestaltungs- und Entwurfsprozesse ja immer. Die Frage ist nur, ob sie als Forschung und als wissenschaftlich anerkannt werden oder nicht. Und das ist immer eine Frage des Approaches, der Haltung, des Zugangs. Und auch der Anerkennungsverhältnisse, die diese Art der Wissensproduktion in einem vielfältigen Umfeld, im Bereich von im akademischen Umfeld, im wirtschaftlichen Umfeld, im Umfeld der Gesellschaft erfährt. Und auch dieses Umfeld permanent weiterzugestalten und eben der Designforschung, der Entwurfsforschung die Relevanz zu verschaffen oder weiter zu verstärken, die Relevanz, die sie natürlich unserer Ansicht nach haben muss und haben soll. Daran arbeiten wir auch mit solchen Konferenzformaten. Und darum freue ich mich auch sehr, dass wir heute in Augsburg eben auch den BIRD mit der Nerd-Konferenz und mit ganz spannenden Vorträgen und ganz interessanten Leuten begrüßen durften.
Ja, früher Bird fängt den Nerd. Das musste jetzt mal erlaubt sein. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, es ist ja nicht nur eine Nerd-Konferenz, sondern ihr habt auch ein Thema, nämlich The Sixth Sense. Ist das jetzt nur ein Verweis auf den Film oder bezieht sich das eher auf den Erkenntnisgewinn, den du eben angesprochen hast?
Helge hat dazu eigentlich was Schönes heute Morgen gesagt. Das kann ich wahrscheinlich gar nicht so gut wiedergeben, wie er das selber könnte. Aber es geht natürlich in dem Fall weniger um den Film, den man natürlich, der einem vielleicht als erstes in den Sinn kommt. Der sechste Sinn ist ja immer etwas, sagen wir mal, etwas Unerklärliches, ne? Und was wir permanent sowohl in der Forschung als auch in der Gestaltung oder womit wir permanent oder sehr häufig konfrontiert sind, ist eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Ungewissen. Also das, was schwer ergründbar ist, vielleicht nicht erklärlich ist und trotzdem aber irgendwie einen Zugang dazu zu finden. Das kann eine Lösung für etwas sein, das kann eine Erläuterung für etwas sein, das kann eine Interpretation oder eine Deutung sein. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Es gibt noch einen zusätzlichen Grund. Wir haben so eine kleine, also in dieser, es ist ja jetzt die sechste Konferenz, deswegen Sixth Sense, und wir hatten bei jeder Konferenz immer ein kleines Wortspiel in der Namensgebung. Also die dritte Konferenz hieß Third Nerd, und mehr fallen mir jetzt gerade auf die Schnelle gar nicht ein, müsste ich mal nachlesen, aber es gibt immer ein kleines Wortspiel, und man darf gespannt sein, was dann zum Beispiel die siebte, achte, neunte, zehnte schon bereithalten. Wird im Hintergrund schon fleißig gearbeitet, glaube ich.
Ja, wie du gerade sagtest, Tom, der sechste Sinn ist etwas, was sich schwer erklären, fassen oder quantifizieren lässt. Natürlich haben wir in den gestalterischen, künstlerischen Disziplinen immer auch ein bisschen mit dem, will nicht sagen Vorwurf, aber mit der Vermutung zu kämpfen, dass man eben eher nicht rationalisierbar, nicht objektivierbar, nicht quantifizierbar arbeitet. Das stimmt teilweise stimmt es nicht, aber tatsächlich sind die Qualitäten dessen, was das Entwerfen hervorbringt, eben nur zum Teil in quantitativen Größen zu fassen. Zum Teil sind es wirklich Qualitäten, die im Bereich des Künstlerischen und auch des Ästhetischen liegen. Dabei spreche ich aber auch von Dimensionen von Ästhetik, nicht nur in der Wahrnehmung und passiven Anschauung, sondern die eher auch eine Dimension von Handlung, von dem Hintergrund von lebenslanger Erfahrung darstellt. Und diese Art von Haltung, die man eben durch langes Praktizieren, Einüben von entwerferischen, gestalterischen Praktiken, ja ein Stück weit sogar verinnerlicht, habitualisiert, das ist eben auch etwas, was diesen sechsten Sinn ausmacht. Und da will ich jetzt gar nicht behaupten, dass das nur exklusiv für Gestalter und Gestalterinnen vorenthalten ist. Alle Art von tiefgehender Praxis erzeugt so eine Wissenskultur. Und darum ist meiner Ansicht nach Forschung und an Wissenschaftlichkeit in gestalterischen Disziplinen ist auch immer ein disziplinübergreifender, ein kooperativer Prozess. Und erst wenn man praktisch gemeinsam diese Orte, wo das Wissen entsteht, erkundet und Artefakte erzeugt, die dann wiederum gegenseitige Erkenntnis- und Anerkennungsprozesse hervorrufen, erst dann entsteht wirklich das, was man so als relevantes, skalierbares Wissen bezeichnet. Und das muss aber eben auch tatsächlich systematisiert und anerkannt werden. Und auch in anderen Disziplinen müssen auch ästhetische Kulturen, die ja durchaus vorhanden sind und die im Wechselspiel auch mit Gestaltung und Design eben gut funktionieren, eben auch den Platz bekommen, den sie gemäß dieser Art von Wissenskultur, über die wir sprechen, auch verdienen.
Ist jetzt eigentlich schon fast ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Ja, doch, belassen wir es dabei, oder? Weil mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ich danke euch, dass ich hier Gast sein durfte, beziehungsweise wir von Design macht Gesellschaft. Und es hat mir große Freude bereitet. Vielen Dank für diesen schönen Tag. Morgen kann ich ja leider nicht hier sein, da muss ich zu einer anderen Tagung flitzen. Aber es war mir eine Freude doch.
Wir berichten dir, schön, dass du da warst und vielen Dank auch.
Ja, besten Dank.
I'm really excited because today I'm here at the Nerd Conference in Augsburg, and actually on the other side of the desk I've got a colleague from Switzerland sitting here, and this said colleague is Ozan Günger from the Critical Media Lab at the HKG Basel in Switzerland, and he will give a talk at this conference with the title Counterspace: Strategies for Challenging Hegemony in Institutional Spaces. Ozan, first of all, maybe you could shortly introduce yourself to our audience.
Sure. Thank you, Arno. I'm happy to be your guest here today and later on also the guest speaker at the conference. I am Ozan Günger, as you already mentioned. I am working at the Fine Art Academy of Basel and the Critical Media Lab, as you mentioned, although recently I switched to MA program, so I'm not in research anymore, but more involved in the master's program. And today I'm going to, at the conference, talk about Counterspace. This is a project that started roughly 3 years ago while I was thinking about a master's thesis. But then it kept on going and going and growing bigger. Now I have a art collective. Three of us are also developing interventions and artistic projects around this subject. And I'm happy to discuss a bit more with you.
Maybe we can simply go through the title part for part. And we could start with the term hegemony. And maybe the combination hegemony and institutional spaces. What do you mean by that?
I actually borrowed this term from Antonio Gramsci. Maybe it is known to some of the listeners, or maybe as well you. Back in the 30s in fascist Italy, while he was in prison, he had this prison notebooks, and he formulated this idea of cultural hegemony, where a class in society, or a group, a dominant group in society, becomes the main group that defines the status quo in a society, and then what they do and what they define as normal will also be taken over by the subordinate classes. And this, to Antonio Gramsci, is a very oppressive and hegemonic point of power. And this is also where cultural institutions come into play, because also part of our work is about museums as cultural institutions, and they tell us a story, they narrate a story, our history, our backgrounds, who we are, what we look like, what we do, how we dress, how we behave in a society, and they dictate these norms on the rest of the society. And this is what I mean by hegemony here, and also cultural hegemony through Antonio Gramsci's theory.
Talking about museums, would you say that this maybe is the idea of every museum there is?
I don't want to generalize super broadly, because there's so many different types of museums. But in my case, with my collective, we look into art museums, and especially art museums in the Western hemisphere, or global north, if you will. And here, if you trace them back to Renaissance or Wunderkammer in some of the northern European states, or to Louvre, which is like one of the biggest, earliest public museums. And they were actually thought about as educational, pedagogic institutions because it was the birth of nations. Now you have an ethnic state, a nation state in your hands. And these were very diverse in the beginning. You know, these people, French people, Italian people, or German people sometimes didn't even understand each other. So they had to teach them a standard language, a standard way of being, and who they are as a people together. So if we talk about art museums, for sure, they define who we are and they tell us this story about us.
And where does the counter space come into this?
Good question. Thanks for this. I actually, before my master's thesis, I studied architecture. So I'm a bit, as architects do, probably a bit obsessed about spaces. And I was thinking, so there's this giant institution inside a space and they tell us a story and I cannot change this thing. And how can I find a way to maybe appropriate this space or maybe sneak in a different narrative? And what could it be? How can we go about this? And I was working on this thesis, I thought like there must be a space that counters this hegemonic position. Hence the name came from.
And do you have an example for how this could work in practice?
Actually, these are generally cases of appropriation, which we also did a couple of times with the collective. For example, this will come over and over. The Kunstmuseum of Basel, which is a very big and famous institution. And we even get the chance to collaborate with them. They invite us for a collaboration. And when we got this opportunity and chance to take over the space of this institution, we took it as a chance to tell a different narrative. In our case, it was the payment practices of this institution, which is quite puts their collaborators in a very precarious situation. It was a very, very small amount of payment in terms of Basel, so to say. And we used this 2 hours of our intervention and the space of public space of Kunstmuseum to talk about this. Normally, this is not something museums would tell you. And we thought like, okay, now we have the space, we have the audience, we have this amount of time. And we use this for something else rather than doing what museum asks us to do.
I have to think of discourses of decolonialization, of post-colonialism. We had our last episode was actually about colonization. And my impression is that at least in, let's say, Middle Europe, there is a new consciousness and a new openness to open these spaces actually for things like what you did with your collective. Is that impression correct?
I also want to be careful here because there's a lot of tokenization of projects and also diversity washing in all senses happening. And I also want to our audience that don't see me, I want to disclose that I'm a white passing person even though I'm not from Europe. So I'm also obviously a male person. That's like when you see me, you can definitely tell that. So I want to be cautious about talking about everyone else's experience because I have a different experience, probably an easier experience than certain groups. And obviously some museums and some public institutions try to invite people that are not clearly white, Western, heteronormative, and so on and so on. I'm not sure how much of it is really sincere. You know, we were also invited because it was a collective, because collective practices are also more famous nowadays. And they thought maybe some sort of little critique would also help the institution. That's my impression. I don't know what they genuinely thought. But I would be careful about saying institutions are happy and open about critique or inclusivity.
Well, we are at a design conference, and I was thinking about two things. On the one hand, design research, and on the other hand, design practice. And how do they engage in these
discourses and practices of generating counter spaces.
I think this project is a bit on the border of different, or like an old intersection of different things. It obviously started as a design research project because it was also part of a, I was a student of a design research-based master program. And I borrowed a lot of theories from social sciences, but also spatial theory and so on. And this clearly and directly influenced the practice, which I was thinking about how to counter hegemony and institutional spaces. But then there were a lot of instances where this intersected with art activism, again, design theory, but also social sciences and theory from different fields. So I would like to say this is a transversal practice. This is not just one or the other, but it cuts through different fields and knowledges and tries to make use of them all together.
It's somehow paradigmatic for what I experience as I'm not a genuine design researcher. What I experience as design research being transdisciplinary, working on many levels of societal observation and so on. And one last question would be, by thinking counter spaces, what would maybe be ethical challenges from your perspective? Because on the other hand, we of course have the museums who have to develop some kind of awareness about what they exhibit and how they exhibit. But what are the ethical challenges from your side?
This is again a very interesting question. Thanks for this. I'm constantly also asking myself this question, what am I doing exactly? Like, what is my role in this whole thing? Because when I started, I was thinking about a method that everyone else can use, because I don't want to tell anyone else's story because I don't know them. And I only want to challenge the main story or the narrative that's told by the institutions. So in the ideal world, this counter-spatial practice could be given to anyone else, and they can also inject their narrative in public space, in institutional spaces. But again, I'm not sure if I can decouple myself from my role of as a designer, as an academic, and maybe even still a top-down position. Then I suggest or recommend a method, a practice to everyone else thinking that this might work for multiplicity of experiences and peoples and backgrounds, which might be a still a top-down or maybe even hegemonic way of approaching this.
Finally, can you recommend us some homepages or sources where we can read about your work and or maybe even visit it in situ in the actual spaces?
We are working regionally in and around Basel currently. So maybe in Germany, if you're in Germany and go to Freiburg next summer, we're going to have a couple of installations there as well. But if you're in Basel, or if wherever you are that you're listening to us right now, we as a collective have a website called unofficialhikingsociety.com. So if you go there, you can obviously see our work, some of our writings. We're preparing a publication at the moment. And we're also going to put it on the website as soon as it's ready. We also have interventions that are, for example, one good example is we have an audio walk that discusses institutional power and public space and where's the boundary between public and private. That's again in Kunstmuseum. That's on Spotify. So if you visit our website, there's a QR code that leads you to Spotify so you can listen to our audio walk. And if you're in Basel, feel free to go to the Kunstmuseum, put on your headphones and take the walk. And we're so happy to hear any feedback and reviews from the visitors as well. We also have a social media account. We try to keep it up to date, whatever happens. So that's also one way to...
On which platform?
On Instagram mainly. So if you're curious about what's happening currently, that's probably a good platform to follow us.
What's the moniker of your account?
Again, it's Unofficial Hiking Society.
Okay. Also, yeah.
So it's the name of the collective, whatever we do. We try to keep that as the standard name.
Okay, so you guys all heard it. Thank you for your insights into your project. It was really exciting and inspiring to listen to you. And I wish you all the best for your talk. Tomorrow, I think it is.
Tonight. This evening.
Okay.
Yeah, thank you so much for the invitation, Arno. It was lovely to be your guest.
Yeah. Thank you.
So, liebe ZuhörerInnen, jetzt sitzen wir hier schon mit unserem nächsten Gast. Bei mir sitzt Veronika Ranner. Von der, jetzt musst du mir helfen, an welcher Uni bist du?
Nanyang Technological University in Singapore.
Und wie landet man dort?
Ja, das ist eine gute Frage, weil der ist ja nicht unbedingt der nächste Weg nach Singapore von London oder München aus. Es hat sich tatsächlich durch mehr oder weniger einen Zufall ergeben. Ich wurde vor einigen Jahren auf ein Biodesign-Symposium eingeladen, um dort eine Keynote zu geben. Und wurde dann dort von den dortigen Professoren angesprochen und darauf aufmerksam gemacht, dass es dann bald eine Stellenausschreibung geben wird. Und da habe ich mich dann drauf beworben und dann bin ich dort gelandet.
Und wir haben gerade festgestellt, dass du schon mal bei uns in Bern warst. Das fand ich jetzt gerade echt total lustig.
Ja, das hat sich gerade so ergeben. Wir haben das dann irgendwie im Gespräch gemerkt. Das war das eine, es war vor der Pandemie noch, ja.
Ja. So, und hier bist du ja bei dieser Tagung mit einem Vortrag, ich lese den Titel mal vor, Polyphonic Futures, Collectively Speculating Biodigital Imaginaries as a Transversal Engagement Method Across Matter, Design, Science and the Public. Ich habe den Vortrag ja jetzt schon gehört und ich versuche mal grob zu sagen, was ich verstanden habe. Weil, also ich muss an der Stelle sagen, es war ein unglaublich bereichernder, vielseitiger, also mich persönlich auch, weil er so toll war, überwältigender Vortrag, bei dem es so viele Facetten gab, dass man die jetzt auch unmöglich jetzt in den 15, 20 Minuten, die wir jetzt haben, alle besprechen kann. Was mir hängen geblieben ist, es ging um Seidenraupen und die Seidenproduktion und im Prinzip darum, wie diese Seidenproduktion sowohl in der Forschung wie in der Praxis immer weiter vorangetrieben wird. Und was ich da sehr, sehr spannend fand, ist, dass, was ich auch nicht wusste, die Seidenraupen, wenn sie in ihrem Kokon eingesponnen sind, im Prinzip alle abgetötet werden und dann die Seide, ich sag mal jetzt, abgeerntet wird. Und diese Seide ist wiederum ein Rohstoff, der so ist es bei mir angekommen, unheimlich vielseitig ist und vor allem sehr, sehr viel Potenzial hat, beispielsweise in der Biomedizin. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir einerseits, den ich vielleicht am wichtigsten bei dir fand, nämlich einerseits dieses lebende Materie zu einem Werkstoff umwandeln, nicht nur bei den Seidenraupen, sondern auch diese Übertragung dieser Werkstoffe und die Formbarkeit des menschlichen Körpers, die sich daraus ergibt, nämlich, dass man zum Beispiel solche Seidenprodukte dann in der Biomedizin in Form von Implantaten oder Ähnlichem einsetzen könnte. Habe ich das halbwegs richtig verstanden? Und noch natürlich die ethischen Implikationen, die damit einhergehen.
Ja, das ist, ich würde sagen, sehr korrekt. Also ich habe das bei jedem Wort genickt und finde, das hast du sehr gut erfasst und komplett auf den Punkt getroffen.
Da bin ich jetzt auch wirklich beruhigt, weil es war einfach viel und du hast, also ich habe ja sehr, sehr viel ausgelassen und das hat einfach so einen ausdefinierten Eindruck gemacht. Das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, dir zuzuhören. So, also du, im Prinzip befasst du dich mit dem, was ist und was noch kommt, also mit diesen Zukunftsvisionen, mit, du nennst es Biodigital Imaginaries. Warum ist das so wichtig für dich?
Ja gut, das hat sich einfach aus der Praxis heraus so ergeben. Natürlich, wenn man sich mit Spekulationen oder mit der Tätigkeit der Zukunftsforschung befasst, geht man ja hauptsächlich erstmal von sich selbst aus. Dann, was mich natürlich immer weitergehender fasziniert hat und interessiert hat, ist, wie andere Leute, sage ich mal, unter Umständen diese Zukünfte auffassen, verstehen können und welche Faktoren da einfließen. Und auch die Sichtbarkeit und Hörbarkeit verschiedener Ansichten und welche quasi zum Zug kommen, gesehen werden, gehören werden und welche Faktoren das beeinflussen oder verhindern. Und mir ist eben aufgefallen, dass der Prozess der, sag ich mal, professionellen Spekulation oder des Future-Making doch sehr eingeschränkt und in sehr eng gefassten Rahmen stattfindet, entweder in Research and Development Departments, innerhalb von wissenschaftlichen Laboren oder an Universitäten. Und die Schranken des Zugangs sind doch sehr hoch. Und man unter Umständen nimmt man sich da einfach die Möglichkeit, die Dinge auch mal anders zu betrachten und andere Sichtweisen umfassend mit einzubeziehen. Und das ist natürlich auch quasi eine soziokulturelle und politische Dimension, die mich da quasi weitergehend interessiert hat. Und die Möglichkeit, wie man Design auch verwenden kann, um solche Möglichkeitsrahmen aufzustoßen und aufzuweiten, um diese Zukunftsmacherei zu diversifizieren und auch zu bereichern.
Kann man sagen, dass es eine designfokussierte Form des Technology Assessment?
Das ist auch interessant. Natürlich den Begriff der Technologiefolgenabschätzung im Deutschen oder halt eben das Technology Assessment hat sich natürlich mir auch ergeben. Oder sage ich mal Pathway Dependence Creation. Da gibt es verschiedene Ausformungen und, sage ich mal, Praktiken, die da durchaus artverwandt sind. Das hat sich mir natürlich auch ergeben. Kann man durchaus so formulieren für Menschen, die sich jetzt, sage ich mal, mehr mit dieser Praxis befassen. Ich möchte aber schon noch hinzufügen, dass die Designkomponente da auch noch entscheidende weitere Faktoren mit einbezieht, die dann eben auch das haptische, taktile, das Embodiment quasi noch mit umfassen, was beim reinen Technology Assessment leider immer so ein bisschen außen vor fällt und auch immer etwas in der Expertendomäne verbleibt. Daher bin ich der Meinung, dass jetzt eine polyphonische Herangehensweise das eben noch mal weiter aufstößt und das Ganze transdisziplinärer und weiter umfasst.
Also polyphon heißt das dann letztlich, also Mehrstimmigkeit heißt das dann letztlich ein Hands-on-Approach, bei dem man die Leute direkt zur Materie bringt?
Ja, durchaus. Also ich habe ja quasi eine Schnittstelle hergestellt, die so in der Form nicht unbedingt gibt. Ich habe mir die Freiheit genommen, in dem Labor zu lernen, wie die verschiedenen Aggregatzustände der Seide quasi abfolgen und welche Sinneseindrücke dadurch entstehen. Nun ist es ja so, dass diese Materialien alle sehr teuer sind, auch teilweise Chemikalien involviert sind. Man hat eben eine hohe Zugangsschwelle zu diesem Erlebnis, zu dieser Experience, die jetzt der Normalmensch so in der Form nicht genießen kann und dadurch auch quasi vielleicht eine eingeschränktere Vorstellung davon hat, was möglich ist. Der Möglichkeitsrahmen der Vorstellung ist eingeschränkter, weil eben der Zugang fehlt. Jetzt kann ich natürlich schlecht diese Materialien nehmen und den Leuten im komplett umfänglich zugänglich machen, weil das geht ja aus verschiedensten Gründen. Da hat das Labor natürlich auch Intellectual Property Gedanken, da sind auch rechtliche Rahmen, also Sicherheitsrahmen, die da das beschränken. Und wenn ich jetzt quasi eine Übersetzung mache in Materialexperimente, die dir quasi die gleichen Sinneseindrücke vermitteln und Prozesse, die man selbst einfach nachvollziehen kann und, sage ich mal, fast schon wie eine Art Kochrezept befolgen kann, bin ich der Meinung, dass ich habe das versucht, so maßstabgetreu wie möglich abzubilden. Das sind dann einfach relativ simple Biomaterialien, die da quasi zum Zuge kommen, die günstig sind und ungefährlich sind, die dann Leute quasi verwenden können, die aber gleichen Sinneseindrücke und die gleiche Haptik und, sag ich mal, Funktionen quasi vermitteln. Und die Idee dahinter war, das Ganze eben halt Leute selbst machen zu lassen, ohne denen jetzt große Vorschriften zu machen oder das jetzt nur textuell zu machen oder mit PowerPoint-Slide, sondern wirklich einen experimentellen und experientiellen Rahmen zu schaffen, in dem selbst ausprobiert werden kann, um dann eben etwas spielerischer und vielleicht jetzt weniger instructional, das Ganze dann geschehen zu lassen, auch in der Interaktion der Leute miteinander. Es wird dann eigentlich nur der Rahmen gegeben und leichte Impulse gesetzt und die Materialien zur Verfügung gestellt. Und gleichzeitig wird dann aber auch geschaut, was passiert dann in diesem gesteckten Rahmen mit den Leuten und wie regt die das Ganze dann quasi an, um selber Assoziationen zu kreieren.
Wir haben ja in dieser Staffel Design macht Gesellschaft diesen Schwerpunkt Designethik. Und du hast auch relativ oft die Ethik angesprochen, ohne sie jetzt im Rahmen dieses Vortrags zumindest ausführen zu können. Inwiefern oder wie schaffst du es, solche Denkprozesse anzustoßen mit diesem Approach?
Das sind ganz interessante Fragen hier, weil natürlich, man kann jetzt auch einfach sagen, lass uns mal über Ethik sprechen. Und das wird dann halt immer sehr verkrampft und Leute, diese Direktheit ist manchmal gut, manchmal kann sie auch Anstöße hervorbringen. Meines Erachtens ergibt sich das aber eigentlich aus der Materie an sich, wenn das Material quasi vermittelt, es kann quasi die körperlichen Grenzen aufweichen, kommen Menschen automatisch ins Denken und stellen eine Bezugsebene zu ihrem eigenen Körper und zu ihrer eigenen Erfahrung her. Und dieser Bezugsrahmen zu sich selbst und zu der eigenen körperlichen Erfahrung und dann eben auch das Begreifen und durch Anfassen und Erleben stößt aus meiner Sicht diese Prozesse fast schon eigenständig an, weil Leute automatisch denken, diese Möglichkeiten des Materials sind ja regelrecht fantastisch. Was würde ich damit machen? Ich rege natürlich auch narrative Prozesse an, indem ich zum Beispiel sage, es werden Storys oder Narrative verfasst. Und ich mache das auch mit Hilfe eines Proxys, damit quasi Leute schreiben meistens dann doch über sich selbst in ihren eigenen Erfahrungsrahmen, weil sie auf sich selbst zurückfallen, aber sie können das dann mit Hilfe eines Proxys etwas verfremden, damit es dann eben nicht zu persönlich wird, um vielleicht gewollt oder nicht gewollt dann quasi ihre eigene Perspektive etwas unklar nach vorne bringen zu können, ohne dass sie sich selbst in die Schusslinie setzen müssen. Das ergibt eine Möglichkeit der Ambiguität, die hilfreich ist, wenn man auch besonders über kritische Themen sprechen möchte. Weil man kann das mit Hilfe sagen, das ist ein fiktionaler Charakter, der hat eventuell mit mir etwas zu tun oder auch nicht. Das bleibt dann offen und dadurch ergibt sich eine interessante Nähe und Distanz, die dann gleichzeitig spannend wirkt. Es gibt eine Art Sprachrohr.
Vielleicht als letzte Frage, schaffst du es auch mit dem polyphonen Vorgehen direkt bei denen anzudocken und beziehungsweise ins Gespräch mit denen zu kommen, die auch solche Technologien entwickeln? Oder ist das eher im vorpraktischen Feld, wo diese Diskussionen und Debatten geführt werden?
Ist ein ganz interessanter Punkt, weil gerade eben diese Frage ich mir auch gestellt. Man kann natürlich sagen, ich nehme jetzt die Wissenschaft und die Erkenntnisse oder Erlebnisse, Eindrücke, die ich da gesammelt habe und trage die dann quasi in andere Kontexte und beziehe da Leute mit ein. Aber es sind dann die wirklichen, sag ich mal, Wissenschaftler, die diese Technik und diese Richtung auch vorwärts treiben, sind die in dem ethischen Diskurs mit einbezogen. Da sind verschiedene Faktoren, die das beeinflussen oder auch erschweren. Ganz praktisch natürlich auch zeitliche und finanzielle Abläufe, Funding. Sehr oft sind diese ethischen Bedenken durchaus vorhanden bei den Wissenschaftlern, aber es gibt keinerlei Outlets oder Möglichkeiten, die so hervorzutragen, dass es nicht negative politische Verflechtungen gibt und auch tatsächlich ganz konkrete Nachteile durch kritische Beiträge. Dort ist dann eben sehr gut, wenn man eben einen, ich sag jetzt mal, verwobenen Ansatz angeht. Man nimmt zum Beispiel das Feedback, das ich in anderem Kontext gesammelt habe und präsentiert es dann und hole weiteres Feedback ein, weil dann ist es ja nur Feedback, das sie für andere Leute geben. Das ist dann, es ergibt dann, man muss ein bisschen seitwärts vorgehen, dass man Leute halt nicht zu direkt befragt. Und gleichzeitig auch beachten, ihnen auch die Möglichkeit zu geben, fiktional zu bleiben. Weil ich habe zum Beispiel eine Sache gemacht, ich habe in dem Prozess Namen und Particulars, also quasi die Signifier, diese eine Person erkenntlich machen, verfremdet. Ich habe zum Beispiel Namen, Beruf, Alter. Dadurch bin ich quasi in Erscheinung getreten als Designerin und habe zum Beispiel diese Illustrationen gemacht, um diese Ideen quasi zu verflachen. Nicht im Sinne von Autorenschaft, die bleibt erhalten, aber um Leute aus dem Schussfeld zu nehmen, dass man sich rein auf die Idee konzentrieren kann und nur die Idee diskutiert und nicht jetzt zum Beispiel, ist diese Idee wertvoll, weil sie von Professor XY kommt, oder ist diese Idee weniger wertvoll, weil sie jetzt von jemandem kommt, der vielleicht nicht das fachliche Wissen hat, aber die Idee ist an sich trotzdem wertvoll. Also das habe ich gemerkt, dass da diese Pseudonymität unter Umständen halt da sehr sinnvoll ist und da auch diese spielerische Komponente hervorbringt, ohne Leute, sage ich jetzt mal, an den Pranger zu stellen. Das ist eben eine ganz wichtige Sache. Manche Leute nennen das Third Space, da bin ich etwas vorsichtig, so weit zu gehen. Aber es ist definitiv, ich sage jetzt mal fast schon parasitäre, nomadische Ansätze, die dann quasi zwischen den verschiedenen Kontexten hin und her loopen. So sehe ich eigentlich eher das Polyphonic Futures.
Ja, super interessant. Ich persönlich könnte mich jetzt noch Stunden mit dir unterhalten, aber wir müssen zurück zur Tagung. Dafür gibt es nämlich gleich eine Buchvorstellung ohne Buch, wie ich gehört habe. Und das würde ich schon noch gerne mitbekommen. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen Dank auch.
So, und jetzt haben wir hier schon die nächsten Gäste aus der Nerd-Conference bei uns. Das sind Luz Christopher Seibert und Robert Fese. Beide, glaube ich, aus Berlin, oder? Und mit Luz Christopher Seibert haben wir einen Philosophen hier und dem Robert Fese einen Produktdesigner, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie kommt es denn zu der Kombination?
Zum einen kennen wir uns privat und in diesem Rahmen ist irgendwann mal ein Gespräch über die Themen entstanden, an denen wir jetzt schon länger weiter im Gespräch sind. Also insofern ein ganz organisch gewachsenes Zusammen-Nachdenken.
Und ihr denkt, wir sind ja bei einer Designtagung, über Design nach. Der Titel eures Talks ist No Recipes for Design, Reference Resolution and the Metaphysics of Design Objects. Das ist ja jetzt erstmal, also man wird ja erstmal als, sage ich mal, Philosophie-Laie, ich bin ja Historiker, schon ein bisschen überwältigt von der Tragweite dieses Titels. Können wir den mal ein bisschen auseinandernehmen und darauf eingehen, was ihr denn genau in dem eurem Talk vorhabt zu berühren?
Na, zumindest der erste Teil deutet ja schon mal an, dass wir glauben, dass es für Design keine Rezepte gibt oder geben kann. Und um diesen Gedanken etwas ausführlicher zu plausibilisieren, holen wir morgen dann etwas weiter aus.
Also keine Rezepte für Design heißt, es gibt nicht den einen Weg, Design zu machen, oder das meint ihr damit das Endprodukt?
Sowohl als auch.
Was ist mit Reference Resolution gemeint? Das ist tatsächlich ein Begriff, über den ich jetzt persönlich so ein bisschen gestolpert bin, weil ich ihn einfach nicht kenne. Kannst du mich da ein bisschen erleuchten?
Die Zurückweisung von Recipes kann sich ja an unterschiedliche Gegenstände oder Tätigkeiten richten und auch Teilabschnitte innerhalb des Entstehens von Designobjekten und aber auch auf Teilabschnitte im Entstehen von Elementen, die dann benutzt werden, um Theorien daraus zu basteln. Und in der Bemühung, bestimmte Aspekte an Gegenständen zu fassen zu kriegen, kann man auch die Metapher der Resolution benutzen. Und das ist vergleichbar mit dem Heranzoomen oder Wegtreten an Bilder und von Bildern. Derart, dass die, ich sag mal, in den Blicknahme von Aspekten theoriefähig ist. Wir können über Aspekte nachdenken und wir können über die Theorien nachdenken, in denen wir grundlegend versuchen darzulegen, was es mit diesen Aspekten auf sich hat. Anders gesagt, jede Designtheorie trägt mit sich eine gewisse metaphysische Konzeption davon, was Gegenstände sind und was ihre Bestandteile sind. Wenn man die gerne genauer in den Blick nehmen möchte, braucht man Theorie. Und wir haben den Begriff der Referenzresolution gewählt, weil Referenz das Titelwort ist, um zu bezeichnen, dass man in einer Bewegung der Bezugnahme versucht, dahin zu langen, dahin zu kommen. Und da lassen sich schon mal theoretisch unterscheiden, der Akt der Bemühung, diese Bezugnahme erfolgreich sein zu lassen und das, was dann am Ende dieser Bemühung der Bezugnahme liegt. Das ist so wie Pfeil und Bogenschießen. Der fliegende Pfeil ist die Bemühung der Bezugnahme, das, was man dann damit trifft und wie man es trifft und wie man es konzeptualisiert. Das wäre dann der Referent. Und in der gegenwärtigen Theoriebildung zur Auseinandersetzung mit den Facetten möglicher Referenzpunkte in künstlicher Intelligenz ist das ein Schlagwort, Reference Resolution. Was können wir für Prompts formulieren, derart, dass wir die KI ausrichten können auf bestimmte Bezugspunkte? Das ist als theoretische Bemühung relativ gut übertragbar auf die gestalterische Tätigkeit, einzelne Aspekte in den Gegenstand hineinzugestalten, beziehungsweise die Aspektwahrnehmung auf Seite der Konsumenten und Beobachter und Nutzer auch verlässlich bewirken zu können.
Indem ihr das macht, konzeptualisiert ihr Design eigentlich auch als diskursives, als gesellschaftliches Werkzeug, vielleicht auch als Wissensmedium, kann man das so sagen?
Es gibt da unterschiedliche Anläufe, aber um vielleicht nochmal den Hintergrund unserer Begegnung und auch die Grundlage unserer Art, miteinander zu sprechen, zu thematisieren. In dem Gespräch, was wir jetzt schon lange mit Gewinn führen, stand relativ schnell fest, dass der Gegenstand, Argument und Theorie sehr unterschiedlich aus beiden Disziplinen auf Objekte bezogen werden können soll. Anders gesagt, in der Philosophie beispielsweise gibt es Beschreibungen guter Theorien, dass wir sagen, als Prädikate sagen wir, die Theorie ist gelungen, wenn sie elegant ist, wenn sie schlicht ist, wenn sie diese eine Eigenschaften hat, diese spezielle Eigenschaft, auch Schönheit beispielsweise. Und jetzt setzen sich Theorien aber insbesondere da, wo sie überzeugen können, aus Argumenten zusammen. Und auf Argumente zu reflektieren, war für uns dann auch Anlass, überhaupt weiter im Gespräch zu stehen. Wenn du magst, kannst du ja auch.
Wenn nicht zuletzt, heißt die Firma, die ich gegründet habe, auch Argument, weil da auch ein gewisses Selbstverständnis leitend war, zu sagen, wie fallen eigentlich Theorie und Praxis in Gestaltung zusammen und wie kann man sowohl Gestaltung als Prozess und Gestaltungserzeugnisse, Designgegenstände vielleicht durch diese Brille anders sehen oder begreifen.
Kannst du das mal am Beispiel festmachen? Also zum Beispiel, wenn du jetzt hier diesen Ansatz der Reference Resolution wählen würdest, wie würdest du da also mal ganz praktisch vorgehen?
Wir brauchen auf jeden Fall eine Unterscheidung erstmal.
Das ist ja auch ein bisschen, was wir morgen irgendwie als Leitfaden denken. Also wenn man sich darum bemühen würde zu sagen, was erfassen wir alles, wenn wir einen Gegenstand sehen, würde man sagen, er hat vielleicht ein Material, er hat eine Ausformung, eine Dimension, eine Farbe. Und diese ganzen Qualitäten eines Gegenstandes nennen wir in einer Unterscheidung, die wichtig ist als Grundlage für unser späteres Argument, seine Eigenschaften. Wir würden aber wahrscheinlich auch alle gemeinsam schnell feststellen, dass wenn man seine bloßen Eigenschaften beschreibt, noch nicht alles gesagt ist, was man zu einem Gegenstand sagen kann. Beispielsweise sieht er vielleicht aus wie ein ähnlicher Gegenstand oder erinnert mich an die italienische Postmoderne oder erinnert mich an meine Oma. Und diese etwas stärker von der subjektiven Perspektive abhängigen Elemente, die man einem Gegenstand zuschreiben würde, nennen wir Aspekte. Also Gegenstände sind sowohl konstituiert aus Eigenschaften und darüber hinaus aus Aspekten.
An der Stelle ist es nicht falsch zuzuordnen, dass Eigenschaften einigermaßen nachvollziehbar tatsächlich am Gegenstand auch ausgewiesen werden können, sozusagen außerhalb der Repräsentation existieren und Aspekte aber komischerweise erstmal nur innerhalb von Repräsentationen. Das hilft als Zuordnung, um entlang dieser, ich sag mal, Bestimmung über den Ort der Existenz zu verstehen, warum die Differenzierung dieser beiden Qualitätenklassen wichtig ist.
Beispielsweise können wir seine Masse und seine Dimension messen und uns darüber schnell einig werden. Wiegt 3,5 Kilo, ist 40 Zentimeter lang. Aber ein schönes Beispiel beispielsweise von Aspekten, die schon schwerer zu greifen sind, ist, das ist, wenn wir sagen, ein Gegenstand ist elegant. Man wird kaum mit dem Finger auf irgendein Element eines Gegenstands zeigen können und da lässt sich dessen Eleganz verorten. Was ist es dann also? Eigentlich ist Eleganz etwas, was wir am Gegenstand suchen, auch an ihm irgendwie meinen zu erfahren, aber nicht irgendwo an ihm verorten können. Wenn man dann versuchen würde zu sagen, okay, wie ließe sich das Prinzip der Eleganz denn unabhängig vom Gegenstand konzeptualisieren, um dieses Konzept dann im Abgleich mit dem Gegenstand zu denken, merkt man, das scheitert auch. Irgendwie sind wir angewiesen auf konkrete Beispiele aus der Designwelt, um Eleganz zu markieren. Wenn Sie Ihrem Kind erklären wollen, was Eleganz ist, werden Sie wahrscheinlich auf Beispiele, die Sie als elegant empfinden, zurückgreifen. Mhm. Also ist Eleganz etwas, was einerseits den Gegenständen zufallen soll, andererseits aber auch erst an ihnen als Prinzip entsteht oder seine Konkretion erfährt. Und diese eben intersubjektiv nicht stabile Kategorie der Aspekte kann man auch noch im Subjekt in seiner Instabilität verorten. Wir beispielsweise kennen alle das Phänomen, dass Dinge uns heute ganz gut gefallen, morgen nicht mehr so sehr. Alle modisch volatilen Zuschreibungen sind ja doch sehr dynamisch über die Zeit. Etwas ist heute in und morgen aus genau den gleichen Gründen out.
Und zugrunde liegt trotzdem dieselbe Eigenschaftenkonfiguration.
Die Eigenschaften des Gegenstandes, der heute als in empfunden wird, sind die gleichen wie morgen, wenn er als out empfunden wird. Und dann kann der Kreis sich sogar schließen. Die etwas älteren Menschen werden erlebt haben, dass manche Dinge dann über die Zeit wieder in werden, bei immer noch gleicher Eigenschaftskonfiguration.
Okay, und daran ist auf jeden Fall wichtig, aus philosophischer Perspektive, dass das Verhältnis von Anschauung und Begriff, also von Überformung meines Wahrnehmungsvorgangs durch Begriffe auf der einen Seite, aber auch informiert werden meiner begrifflichen Vorstellung durch die Wahrnehmungsinhalte, dass diese Wechselwirkung, diese Beziehung, die braucht einen Namen, die ist theoriefähig, könnte man sagen. Und ich arbeite in der Argumentationstheorie und in der Logik und bin deshalb sofort geneigt, an der Stelle zu sagen, es gibt induktive und deduktive Verfahren, die wiederum stehen auf interessante Weise zum Verhältnis Instanz und Universale, der Art, dass man sagen kann, wir erfassen die Inhalte von Begriffen entlang einzelner Vorkommnisse, aber gelingende gestalterische Leistungen können auch zurückstrahlen auf die Art und Weise, wie wir den Begriff insgesamt denken, also nicht zuletzt das Telefon. Mediengeschichtlich gibt es viele Begriffe, die extrem erweitert worden sind durch gestalterische Handlungen oder wie wir würden sagen, gestalterische gelungene Argumentationsvorgänge, die für andere anschlussfähig gewesen sind. Derart, dass sich die Intention des Begriffs mit S durch andere und neuere Extensionen begonnen hat zu verändern. Und wenn man darüber versucht, Klarheit zu gewinnen, dann muss man eigentlich noch Schritte weitergehen.
Also wenn ich als Gestalter mich frage, ich habe die Absicht, einen Stuhl zu gestalten, ja, dann ist dieses Vorhaben natürlich erstmal informiert von der Kategorie Stuhl, wie sie bisher existiert und all seinen Ausprägungen. Ja. All das, was wir in irgendeiner Form der kulturellen Übereinkunft sagen, das markiert die Kategorie Stühle. Mhm. Trotz dessen, dass leitend ist, kann ich natürlich spekulativ in Beziehung dazu einen einzelnen Entwurf machen, der genau diese Kategorie und damit auch das, was sie fassen soll, erweitert, hinterfragt und überwindet im Zweifelsfall sogar. Und so ist quasi die Extension der Kategorie Stuhl durch meinen neuen Entwurf erweitert worden und strahlt zurück auf die Intention. Was alles ein Stuhl ist, ist dann um eine neue Instanz Stuhl erweitert.
Das bedeutet aber auch, dass wir Designgegenstände eigentlich dreimal denken müssen. Als Objekt, als Begriff, durch den wir dieses Objekt identifizieren und dann als Produktkategorie, innerhalb derer wir bestimmte Begriffe selber wiederum sortieren oder ordnen.
Und um dann einen zweiten Begriff unseres Titels reinzunehmen, wenn man sich fragt, was ist denn eigentlich ein Rezept? Dann würde man sagen, ja, ein Rezept versucht in der Regel durch relativ präzise Aufführung von Bestandteilen oder Ingredienzen und einer genauso präzisen Beschreibung eines Prozesses, wie mit denen umzugehen ist, ein möglichst stabiles Resultat wiederholgenau sicherzustellen. Also ich kann Ihnen ein kulinarisches Rezept so präzise beschreiben, dass die Cremigkeit der Carbonara irgendwie klar umrissen ist, oder medizinische Produkte werden wirklich genormt so stabil beschrieben in ihrer Zusammensetzung und auch in dem, was im Resultat da sein soll, dass ich mich per Rezepten wiederholt an dieses Ergebnis annähern kann oder es sicherstellen kann.
Könnte ich dann aber auch jetzt ganz ketzerisch sagen, dass auch das, also dieser Ansatz der Reference Resolution, und ich fand eure Ausführungen wirklich sehr erleuchtend und sinnmachend, in sich selbst schon wieder ein Rezept ist?
Diese sogenannte Selbstreferenzialität ist in der Reflexion auf soziologische Theorie als Beobachtung zweiter Stufe vorgeschlagen worden. Und ich bin ein großer Fan selbstreferenzialitätsprüfender Einwände. Und an der Stelle ist der Versuch von uns bescheidener angelegt. Insofern wir erstmal nur darauf zielen, einzelne Theorieelemente über Entscheidungen zu entwickeln, um dann zu gucken, welche Gegenstandsbereiche und welche, ich sag mal, intellektuellen Tätigkeiten lassen sich dadurch modellieren und ausdrücken. Bestenfalls geht das damit einher, dass die Konzeption sich erweitert und verändert. Das ist vergleichbar mit der Edition eines philosophischen Werkes, für die wir sagen würden, eine gute Edition, die ist gut, wenn die sich verändert. Wenn Leute sagen, nee, jetzt mal Zeit für eine neue Edition. Wenn die nie angefasst wird, dann können die Leute die nicht benutzen. Insofern ist das der theoretische Entwurf, den wir damit vorlegen, auch gar nicht auf Referenzresolutionen hin kapriziert, sondern das ist ein Element, mit dem wir zeigen, dass es Anschlussfähigkeit gibt in diesen Linked Data und Computational Literacy Diskurs hinein.
Letzte Frage vielleicht, also wenn wir jetzt über Linked Data sprechen und ich sag mal Digitalisierung von Wissenskategorien, ist vielleicht auch ein Problem, dass letztlich, also sowohl auf der Seite des Maschinenlernens, aber auch generell die Selbstreferenzialität letztlich immer an einem Punkt zu beschränkt bleibt, um, ich würde jetzt nicht sagen absolut, aber ausreichend zu werden für das Design zum Beispiel, was dann genau die Ziele erreichen soll, die einem dann vorgegeben wurden, meistens von einem Auftraggeber oder Ähnlichem.
Aber da kommt dann unsere wichtige begriffliche Unterscheidung zum Tragen. In der Regel wünschen sich Auftraggeber ein Resultat, wo in dem Briefing nicht klar unterschieden wird, was ist eigentlich Eigenschaft und was ist Aspekt. Und insofern, was ist stabil kontrollierbar und was ist instabil, weniger oder gar nicht kontrollierbar. Zu glauben, dass ich als Gestalter in meiner Formgebung oder Eigenschaftskonfiguration etwas, einen so abstrakten Aspekt wie Eleganz, wirklich herbeigestalten könnte und dabei unterschlage, dass das mit komplexeren Zuschreibungsprozessen und eben intersubjektiv nicht stabil eigentlich erst zustande kommen kann, ist vielleicht vorsichtig gesagt etwas naiv und wäre gewagt, das einem Kunden zu garantieren. Und mit dieser Unterscheidung ist vielleicht auch mit der gerade vorangestellten Definition davon, wie wir glauben, dass Rezepte verstanden werden müssen, eben unsere Überzeugung, dass Rezepturen in ihrer Stabilität oder ihrem Stabilitätsversprechen eben kein Beschreibungsprinzip sind für Gestaltungsprozesse, geschweige denn für deren Ergebnisse.
Letzte Frage vielleicht noch an dich, Robert. Ist man denn als Gestalter grundsätzlich dann zum Scheitern verurteilt?
Woran sich dann das Scheitern bemisst, hat doch sehr mit der Absicht und den Erwartungen zu tun, die man sich selber und der Außenwelt gibt.
Und die Frage ist ja, also sie ist natürlich ein bisschen zugespitzt formuliert, aber...
Naja, auch da, wenn ich am Anfang eine Zielstellung habe und die nicht erreiche, dann könnte ich scheitern. Wenn ich Gestalten aber als einen Prozess begreife, der seine Zielstellung im laufenden Verfahren auch nochmal reformulieren kann, dann wird diese Frage etwas schwieriger zu beantworten zumindest schon mal. Oder in dem Sinne kann ich dann... vielleicht auch nicht scheitern, wenn ich eine für mich erreichbare Zielformulierung im Weg entwickle.
Ja, mit diesem ja doch leicht hoffnungsvollen Ausblick danke ich euch erstmal für eure Zeit und habe mich sehr gefreut und mir sehr, sehr viel Denkstoff gegeben, über den ich wahrscheinlich auch heute Nacht noch wach mit leuchtenden Augen im Bett liegen und nachdenken werde. Also vielen Dank dafür.
Ganz gerne.
Schön hier zu sein.
Willkommen zurück. Ja, Arno, da hast du uns ja einen Einblick in sehr verschiedene Themen und Ansätze mitgebracht. Wie war denn die Tagung für dich?
Naja, also man muss zum einen sagen, ich war ja nur einen Tag da, weil ich es war eine zweitägige Konferenz und ich musste am zweiten Tag zu einer anderen Tagung, wo ich auch tatsächlich einen Vortrag halten musste. Also es war ein bisschen ungünstig, was wir aber im Vorfeld von der Planung, ja, das ging einfach dann nicht anders. Deswegen war es sehr schade, dass ich den zweiten Tag verpasst habe. Auch weil der erste Tag, gerade weil er so unglaublich vielfältig war, natürlich auch extrem spannend war. Es waren unterschiedlichste Leute da. Ich meine, man hat hier schon gehört, das waren auch sehr, sehr diverse Beiträge. Und es gab ja schon diesen einen Ankerpunkt der Methoden, der experimentellen Methoden. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe mich nur öfter gefragt, ob dieses Format, das wir jetzt hier gewagt haben, tatsächlich funktioniert. Also, weil ich auch dadurch relativ viel von der Tagung dann auch nicht mitbekommen habe. Also, ich würde sagen, von dem ersten Tag habe ich vielleicht 2/3 der Tagung gehört. Das andere ging dann tatsächlich mit dem Gesprächen drauf. Und das ist dann so ein bisschen schade, einfach weil man ja auch weiß, man verpasst Sachen, die sehr gut vorbereitet waren von wirklich guten Leuten. Und das ist so ein bisschen, wo ich so auch im Nachhinein so ein bisschen mit hadere. Also ob man es wirklich wiederholen sollte. Einerseits ja, weil eben so tolle Gespräche wie die, die wir jetzt gehört haben, rauskommen. Andererseits, und da gräbt es zumindest für den, der bei der Tagung ist, so ein bisschen den Zweck einer Tagung, nämlich möglichst viel mitzubekommen.
Mhm. Ja, und dazu könnt ihr uns gerne auch Feedback geben, ob ihr gerne weitere solche Tagungsbesuche, Tagungsreports hören wollt. Für mich, ich habe jetzt zum ersten Mal gehört, diese Gespräche, und ich fand es sehr bereichernd, diesen Einblick auch in die Tagung zu bekommen von dir. Vielleicht noch eine Frage, wie oft warst du schon an Design-Tagungen, Design-Forschungstagungen?
Ich glaube, das war meine 2. oder 3.
Ja.
Also ich bin ja meistens bei Game-Studies-Tagungen oder historischen Tagungen oder ähnlichem.
Genau. Wie gibt es da wie Dinge, die dir auffallen, die sich stark unterscheiden jetzt zu den Design-Tagungen? Oder würdest du sagen, das ist in allen Feldern sehr ähnlich?
Also ich glaube, das mag hier aber auch wirklich an der Nerd beziehungsweise an diesem besonderen Format liegen, nämlich dass das Experimentelle so im Zentrum steht. Ich hatte schon den Eindruck, dass alles sehr hands-on orientiert ist. Vielleicht ist das aber auch was Designspezifisches, weil eben Design, Entwerfen, Machen und so weiter.
Mhm. Also von den Design-Tagungen, wo ich war, war das eigentlich immer auch ein Aspekt, der Teil davon war. Ja.
Also ich meine, du kennst mich ja, ich bin manchmal ein bisschen verkopfter und hätte mir manchmal ein bisschen mehr Theorie, glaube ich, gewünscht, was aber, glaube ich, eine reine, erstens Geschmacksfrage ist und zweitens so auch Gewöhnungssache. Also wenn du sagst, das ist bei allen Tagungen so im Designbereich oder bei vielen, Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, vielleicht müsste ich mich da selber eher so drauf einstellen. Also das war jetzt überhaupt kein Problem. Und ich, wie gesagt, ich fand es wirklich eine schöne Tagung. Es waren wirklich nette Leute da. Auch das Organisationsteam hat uns extrem toll unterstützt. Ich hätte mir, vielleicht habe ich, also ich glaube, es ist eher ein Problem, das ich habe, nämlich, dass ich mir so eine Tagung wie so ein Buch wünsche, in dem man einen klaren Aufbau hat, wo dann wirklich hier steht, okay, das ist die Methode, so haben wir es gemacht, das kam dabei raus, das könnte man auch ändern oder so. Und das ist natürlich bei einer Tagung ein bisschen anders. Ich glaube, da muss ich mir selber auf die Finger klopfen.
Ja, ich glaube, gerade im Design, und ich glaube, das ist aber auch in anderen sehr anwendungsorientierten Fachbereichen, ist es zumindest denkbar und wird dann auch immer mal wieder gemacht, eben von diesen sehr etablierten Formaten auch ein bisschen abzuweichen und was anderes auszuprobieren.
Was natürlich ganz toll ist bei so einer Tagung und warum man es vielleicht auch besonders macht, außer dass man möglichst viele tolle Themen hören möchte, ist Vernetzung. Darf man auch nicht vergessen, dass das meistens vielleicht sogar der Hauptgrund ist. Und da muss ich auch sagen, das hat echt Spaß gemacht. Ich bin ja als wirklich völlig Unbekannter, ich komme ja eben aus einem anderen Feld, das werde ich ja nicht müde zu betonen, auch wenn ich mittlerweile seit 2018 Design Research mit Games mache. Aber natürlich kannte mich da niemand und ich kam mir sehr gut aufgehoben vor. Und also A, das Organisationsteam war extrem entgegenkommend und freundlich. B, auch die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind ganz tolle Typen. Die hatten wir ja auch teilweise schon bei uns an der HKB. Und ich kann mir da auch vorstellen, dass man die dann nochmal kontaktiert und irgendwie was zusammen macht oder so. Also das ist ja das, warum Tagungen auch ja so wichtig sind, um genau solche Denkprozesse, aber eben auch Forschungsprozesse dann anzustoßen.
Ja, und damit bleibt mir nur noch übrig, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken bei all den Personen, die eben sich zur Verfügung gestellt haben, mit uns zu sprechen. Und ein ganz herzliches Dankeschön an die Organisation der Nerd, die uns eben so wohlwollend und zuvorkommend unterstützt haben bei der Produktion dieser Folge. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, findet wie jedes Mal die wichtigsten Hinweise und Quellen zu dieser Folge in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ja, und dann hören wir uns in ungefähr 4 Wochen wieder. Bis dahin eine gute Vorweihnachtszeit und bis bald.
Und eine schöne während Weihnachts- und Festtags- und was immer ihr da treibt, Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Es ist ja Winter und kalt und nass und passt auf euch auf. Wie sagt man in der Disco in der Eifel immer, passt ob der Strauß das hier lattisch. Tschüss.
Tschüss.
Was ist das?